Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3 unseres Podcasts Sozialberatung to go. Heute geht es hier beim SOVD NRW um das Thema Schwerbehinderung. Und auch heute habe ich mir meinen Chef geschnappt, unseren Landesgeschäftsführer Jens Eschmann. Er ist ja auch Jurist, leitet auch unsere Landesrechtsabteilung, ist damit auch für alle Berufungsverfahren zuständig. Hallo Jens, machen wir es doch mal ganz einfach. Was ist denn eigentlich eine Schwerbehinderung?
Eine Schwerbehinderung liegt vor, wenn bei einem Menschen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 behördlich festgestellt wurde. In Kurzform ist das der sogenannte GDB. Das ist nicht zu verwechseln mit einer MDE, einer Minderung der Erwerbsfähigkeit, oder einem GDS, einem Grad der Schädigungsfolgen. Das sind andere Rechtsbereiche. Mit dem GDB wird sozusagen die Abweichung des gesundheitlichen Ist-Zustandes von der Norm abgebildet, unabhängig von der Ursache.
Also du sprachst gerade schon das Thema Erwerbsfähigkeit an, also ob ich arbeiten gehen kann und so weiter. Das spielt jetzt gerade gar keine Rolle, sondern man unterscheidet einfach, wie wäre es normal, wie stark ist die Beeinträchtigung, und daraus ergibt sich dann ein GDB, ein Grad der Behinderung.
Genau so ist es. Es sind die Beeinträchtigungen im Alltag, nicht im Berufsleben. Deshalb spielt auch sowas wie Arbeitsunfähigkeit dabei keine Rolle. Das hören wir relativ häufig, dass man sagt, ja, muss ich mehr arbeitsunfähig sein, um einen höheren Grad der Behinderung zu bekommen. Das ist auf gar keinen Fall so, sondern das ist einfach nur die Abweichung im Alltag von der Norm sozusagen.
Jetzt ist ja die Beeinträchtigung als solche vielleicht auch subjektiv. Wenn ich sage, Mensch, heute fällt mir das Treppensteigen aber schwer, wer stellt den Grad der Behinderung denn dann objektiv fest?
Früher waren das die sogenannten Versorgungsämter. Dieser Begriff schwirrt auch immer noch bei den Leuten im Kopf rum. Nach einer Reform sind es in der Regel die Sozialämter oder Ressorts für Soziales bei den zuständigen Kommunen. Die sollen das möglichst objektiv ermitteln.
So, das Sozialamt der Stadt hat dann einen Bereich, wo es dann um diese Themen geht.
Genau.
Ja, und wie läuft das Verfahren jetzt ab? Ich bin krank, was ist zu tun?
Also grundsätzlich muss man natürlich sehen, dass erst ein Zustand von gewisser Dauer natürlich berücksichtigt wird. Also jetzt nicht, wenn man mal einen Husten hat oder einen gebrochenen Finger, sondern das muss auf einige Dauer ausgelegt sein, die gesundheitliche Beeinträchtigung. Wenn das dann so ist, ja, dann ist das so, wie es immer ist. Man muss erstmal einen Antrag stellen, den Antrag eben bei der Behörde. Und in dem Antrag muss man die Angaben zu Personen machen, zu den gesundheitlichen Einschränkungen und zu den Ärzten, die eben diese Einschränkungen auch bestätigen können.
Muss ich mich da aktiv drum kümmern oder kann ich denen sagen, ja, da rufen Sie einfach den Herrn Müller an, der wird Ihnen das alles bestätigen?
So, man ruft nicht an, sondern man schreibt es in den Antrag rein. Beziehungsweise machen wir ja auch, wir nehmen ja auch Anträge auf unsere Geschäftsstellen. Das heißt, wir geben dann die gesundheitlichen Einschränkungen an und die passenden Ärzte dazu. Und dann läuft es so ab, dass die Behörde dann von diesen Ärzten Befundberichte einholt. Die werden schriftlich eingeholt und bestenfalls natürlich von allen angegebenen Ärzten zu allen angegebenen gesundheitlichen Einschränkungen, um sich da ein Bild zu machen.
Aha, also das heißt, wir reden von Schriftverkehr, ich muss da nicht hin und vorstellig werden und sagen, schauen Sie mal, wie schlecht ich gehen kann, sondern das machen wir alles schriftlich.
Genau, das wird erstmal schriftlich gemacht. Ganz selten gibt es persönliche Begutachtungen, das sind wirklich Ausnahmefälle, weil es gibt eine solche Vielzahl von Schwerbehindertenanträgen, dass die Behörde sonst dem gar nicht nachkommen könnte. Deshalb wird es erstmal schriftlich gemacht. Und das ist natürlich zum Teil fehleranfällig.
Genau, wo entstehen Fehler, beziehungsweise auf welcher Basis wird denn das entschieden und begutachtet? Jetzt gesetzlich, welche Basis gibt es da?
Also die Basis des Ganzen ist die Versorgungsmedizinverordnung und die Anlage hierzu. Dazu haben sich natürlich Fachleute zu Gedanken gemacht. Da werden gesundheitlichen Einschränkungen ein gewisser Zahlenwert zugeordnet, der dann am Ende sozusagen einen Einzelgrad der Behinderung ergibt. Jetzt zum Beispiel für eine Depression ein Einzelgrad der Behinderung von 30 und am Ende in der Gesamtschau ein Gesamtgrad der Behinderung gebildet wird. Da machen sich natürlich schlaue Leute Gedanken zu, wie dann der Zahlenwert halt eben aussehen soll. Und da gibt es einen entsprechenden ärztlichen Sachverständigenbeirat Versorgungsmedizin, der angesiedelt ist beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und der berät das Ministerium in Bezug darauf. Also im Grunde genommen soll das immer den aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft und versorgungsmedizinischer Erfordernisse widerspiegeln, diese Zahlenwerte, die da im Gesetz stehen.
Also das heißt, es gibt schon eine ganz konkrete Grundlage. Das ist jetzt nicht so, dass wenn der Amtsarzt schlecht drauf ist, ich dann automatisch schlechtere Karten habe, sondern der versucht sich schon an objektiven Kriterien zu orientieren. Trotzdem, welche fehlerhaften Entscheidungen kann es denn geben?
Ja, also klar, das ist tatsächlich nicht Pi mal Daumen, sondern man hat zum einen halt eben die Versorgungsmedizinverordnung und dann läuft es so ab, dass wenn diese Befundberichte eingeholt worden sind von der Behörde, dann wandern die zu dem entsprechenden sachverständigen Arzt, der für die Kommune arbeitet. Und der gibt dann anhand dieser Befundberichte eine gutachterliche Stellungnahme ab, wo also oder in der den entsprechenden Beeinträchtigungen der Zahlenwert zugeordnet wird, also erstmal Einzelgrade der Behinderung für die entsprechenden Funktionssysteme, zum Beispiel Psyche, und dann entsprechend, wenn diese gutachterliche Stellungnahme vorliegt, geht die so fertig zum Sachbearbeiter bei der Kommune und der fertigt dann diesen Bescheid aus im Hinblick auf den Grad der Behinderung.
Mhm. Dann habe ich mein Schreiben. Sehr geehrte Frau Müller, Ihr Antrag auf eine Schwerbehinderung, ja, was steht da drin, wurde abgelehnt, aber wir können Ihnen einen Grad der Behinderung von 30 einräumen oder wie liest sich das?
Ja, es gibt dann normalerweise den Tenor sozusagen, dass ein Grad der Behinderung von 30 festgestellt wird und im weiteren Verlauf steht dann, auf welchen im Grunde genommen, auf welchen Erkrankungen das fußt, aber ohne dass dem zu entnehmen ist, welcher Einzelgrad der Behinderung für die entsprechenden Erkrankungen ausgeurteilt wurde. Mhm. Und das heißt, es wird nur der Gesamtgrad der Behinderung festgestellt. Über alles andere gibt der Bescheid erstmal keine Auskunft.
Ja. Wann lohnt es sich da zum SOVD zu gehen? Also ich weiß jetzt zufällig, dass bei einem Grad der Behinderung von 30 ich noch keinen Ausweis bekomme. Mit solchen Fragen sollte man sich dann an unsere Juristen wenden?
Genau, denn das Verfahren an sich ist ja durchaus fehlerbehaftet. Denn das passiert auch regelmäßig. Die ersten Probleme können eigentlich schon entstehen bei der Ermittlung des Sachverhalts, wenn zum Beispiel nicht alle Ärzte angeschrieben worden sind. Das kann schon mal bei den Behörden passieren, dass sie sagen, ach, wir haben doch da den einen Arzt, der kann über alles Auskunft geben, dann müssen wir den anderen Arzt nicht mehr anschreiben. Und das ist natürlich besonders bedauerlich, wenn es der entsprechende Facharzt ist, der eigentlich nur im Gegensatz zu allen anderen dazu die korrekte Auskunft geben kann. Und erst dazu, und es reicht ja nicht alleine Diagnose, sondern man muss genau sagen, wie die funktionellen Einschränkungen im Alltag sind. Das ist wichtig.
Und das weiß natürlich der Facharzt dann eher bei einer neurologischen Erkrankung der Neurologe. Okay.
Genau. Und wenn der ein weiteres Problem ist, wenn der Arzt dann gar nicht antwortet, das kann natürlich auch vorkommen. Das kommt tatsächlich auch regelmäßig vor, auch bei gerichtlichen Verfahren. Wobei da natürlich ein gewisser Druck dann entsteht vom Gericht aus, dass ein Befundbericht dann doch noch abgegeben wird. Gravierend ist halt ganz sicherlich auch, dass es ja allein um eine Entscheidung nach Aktenlage geht. Man sieht denjenigen ja nicht, also der Arzt bei der Behörde. Ganz selten gibt es halt persönliche Begutachtung, bevor über den Grad der Behinderung entschieden wird. Außerdem muss man sich vergegenwärtigen, dass der Arzt bei der Kommune, der den Fall bewertet, nicht zwangsläufig immer gut mit allen angegebenen Erkrankungen oder in diesem Bereich bewandert ist. Ja, da kann es ja sein, dass sie haben eine Augenerkrankung und da sitzt ein Internist, der macht die Begutachtung. Und das dann kann es natürlich zu falschen Einschätzungen kommen. Mal als Beispiel genommen, Depressionen teilt zum Beispiel ein behandelnder Arzt, also ein Psychiater, der Behörde im Befundbericht mit, dass eine mittelgradige depressive Episode vorliegt mit erheblicher Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit, so steht es in der Versorgungsmedizinverordnung, und dann mit Hinweisen wie Gedankenkreisen, sozialer Rückzug, Antriebsminderung und so weiter, dann ist dafür eigentlich entsprechend der Versorgungsmedizinverordnung ein Einzelgrad der Behinderung von 30 bis 40 zu bemessen. Da kommt es aber häufig vor, dass er unterbewertet wird. Landet man bei 20 oder so. Und das sind natürlich Fehler, die dann am Ende dazu führen, dass der Gesamtgrad der Behinderung auch nicht passt. Und gerade deshalb ist es wichtig, weil man sonst auch keinen Einblick erhält in die Unterlagen oder nicht weiß, wie die Einzelgrade der Behinderung sind, dass man sich an uns wendet und in dem Fall dann einen Widerspruch einlegt.
Ja, wie läuft der dann konkret ab?
Ja, also da ist es so, dass dass unsere Juristen, nachdem man bei uns einen Termin hatte, dass sie sich einschalten und als allererstes mal die Akteneinsicht anfordern. Und das ist ja gerade das zentrale Element, denn ansonsten kommt man gar nicht an die gutachterliche Stellungnahme ran, in der die Einzelwerte aufgeführt sind. Wenn dann die, wenn das dann vorliegt, dann setzen sich unsere Juristen, Juristinnen dann entsprechend mit unseren Mitgliedern ins Benehmen und fragen mal nach, ob da nicht, ob die irgendwelche ärztlichen Stellungnahmen beibringen können. Also von ihren Ärzten, die auch vielleicht ursprünglich den Befundbericht abgegeben haben oder eben nicht abgeben konnten, wenn sie nicht angeschrieben worden sind, damit die entsprechend ihre Einschätzung dazu abgeben.
Wie läuft das dann, was den juristischen Part angeht?
Also wenn dann so eine ärztliche Stellungnahme eingeholt worden ist oder die vorliegt, dann nehmen unsere Juristen die und machen damit natürlich die Widerspruchsbegründung in Bezug auf die Regelungen der Versorgungsmedizinverordnung. Ein Arzt an sich, klar, der ist nicht im juristischen Bereich bewandert, der kennt sich im Zweifel auch mit der Versorgungsmedizinverordnung nicht so gut aus. Und das ist dann unser Job zu sagen, der behandelnde Arzt schreibt dies und jenes. Das bedeutet, dass hier entsprechend der Regelungen der Versorgungsmedizinverordnung ein Einzelgrad der Behinderung für diese oder jene Erkrankung in der und der Höhe zu gewähren ist. Und das ist unsere Widerspruchsbegründung. Was wir natürlich auch machen, aufgrund dessen, dass unsere Experten die entsprechenden Erfahrungen haben. Wir gucken uns ja schon die Befundberichte an. Und auch schon da fällt natürlich das ein oder andere auf, was die Behörde dann nicht richtig bewertet hat.
Mhm. Ist da auch Absicht mit dem Spiel, dass man sagt, na, da haben sie wieder mal versucht, die Schwerbehinderung nicht anzuerkennen, dass man unter den 50 bleibt? Denn das ist doch, glaube ich, so der springende Punkt, oder?
Macht manchmal so den Eindruck, da muss man immer ganz vorsichtig sein, aber tatsächlich haben natürlich die Behörden ihre Schwerbehindertenquote im Blick. Mhm. Und das ist auch allgemein bekannt. Und deshalb ist vielleicht die Tendenz da, die Dinge etwas niedriger zu bewerten, als es eigentlich gerechtfertigt wäre.
Also auch, das haben wir ja auch schon öfter gehabt, nach dem Motto, mal schauen, ob sich wer wehrt. Ja?
Genau, das haben wir ja immer mal wieder auch in anderen Bereichen. Ja. Ne? Also in so Rentenversicherung oder auch in der gesetzlichen Unfallversicherung.
Wie sind denn dann so im Widerspruchsverfahren, also wenn ich mich wehren will, die Erfolgsaussichten?
Also gerade im Schwerbehindertenrecht haben wir sehr häufig Erfolg mit unseren Widersprüchen, weil eben allein schon diese Bewertung von gesundheitlichen Einschränkungen, wenn man denen einen Zahlenwert zuordnet, dann ist das an sich ja schon vom Logischen heraus fehleranfällig. Das ist ja ganz klar. Und dann ist es eben auch so, weil eben nur nach Aktenlage beurteilt wird, das kommt halt eben dazu, weil man denjenigen nicht persönlich sieht. Natürlich ist es so, wenn man jetzt jemanden zum Beispiel in Bezug auf Gehfähigkeit, wenn man den vor sich hat und man sieht, der kann nun mal nicht laufen, dann ist vielleicht dann doch eher die Möglichkeit gegeben, dem das G zu geben, als wenn man jetzt nur das in Papierform vor sich hat.
Das G, du sprichst jetzt die Merkzeichen an im Schwerbehindertenausweis, ne?
Ja, richtig.
Was gibt es da für Merkzeichen oder was sind die wichtigsten für euch in der Beratung?
Also die wichtigsten für uns in der Beratung, also mit Abstand das Wichtigste, würde ich sagen, ist das Merkzeichen G, mhm. Erhebliche Gehbehinderung. Und dann kommen die Merkzeichen B, das ist die Begleitung, also die Notwendigkeit ständiger Begleitung. Dann gibt es das Merkzeichen AG, das ist die außergewöhnliche Gehbehinderung. Merkzeichen RF, das ist Ermäßigung des Rundfunkbeitrages. Und die haben natürlich alle gewisse Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit man das bekommt. Und ich sage jetzt mal beispielhaft in Bezug auf das Merkzeichen G. Also ganz grundsätzlich gilt, wenn man keinen Grad der Behinderung von 50 erreicht, kommen Merkzeichen weit überwiegend, es gibt ganz, ganz spezielle Ausnahmen, sage ich jetzt mal, aber weit überwiegend kommen die nicht in Betracht. Das heißt, GDB 50 ist schon mal erforderlich.
Ohne GDB 50 plus kriege ich doch auch gar keinen Ausweis, oder?
Richtig, genau. Also da muss man den Ausweis, der Ausweis steht einem erst zu, wenn man einen Grad der Behinderung von 50 hat. Mhm. Genau. Und deshalb bei dem Merkzeichen G, jetzt um darauf zurückzukommen, ist es so, dass man grundsätzlich ist da zu beurteilen, ob ein behinderter Mensch infolge seiner Behinderung in seiner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt ist. Und das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn er nicht mehr in der Lage ist, ortsübliche Wegstrecken zurückzulegen. Und nach den Hinweisen in der Versorgungsmedizinverordnung ist das der Fall, also als eine ortsübliche Wegstrecke anzusehen, eine Strecke von etwa 2 Kilometern, die in etwa einer halben Stunde zurückgelegt werden kann.
Jetzt wollte ich gerade schon sagen, erhebliche Gehbehinderung, Merkzeichen G im Schwerbehindertenausweis, heißt doch dann bestimmt, dass ich auf jeden Fall so einen besonderen Parkausweis bekomme und auf einem Behindertenparkplatz parken darf.
Genau, populärer Irrtum.
Populärer Irrtum.
Das ist eben nicht der Fall, sondern da kriegt man Ärger. Also das kriegt man nur, wenn man das Merkzeichen AG hat.
Außergewöhnliche
Gehbehinderung. Und die Voraussetzungen dafür, die sind wirklich exorbitant. Da wird man im Grunde genommen einem Doppeloberschenkel amputierten, muss man gleichgestellt sein. Dauernde Angewiesenheit auf Rollstuhl. Die Gerichte fragen danach in den Klageverfahren, ob noch eine Gehstrecke von 5 Metern möglich ist. Also das ist unheimlich schwer zu bekommen. Und nur das führt dazu, dass man hinterher den entsprechenden Parkausweis bekommen kann, um dann eben die Plätze auch benutzen zu können.
Das ist dann nochmal ein gesonderter Ausweis. Das ist dann nicht einfach mal ein Schwerbehindertenausweis?
Nee, das ist nochmal ein gesonderter Ausweis, genau. Das Merkzeichen AG steht zwar auch im Schwerbehindertenausweis, aber der Parkausweis ist nochmal gesondert.
Was habe ich denn jetzt mal grundsätzlich von dem Status Schwerbehinderung beziehungsweise von diesen Merkzeichen?
Also da gibt es verschiedene Vorteile, muss man vielleicht auch natürlich unterscheiden. Also Schwerbehinderung, was bei uns ein großes Thema ist, ist ganz sicher, muss man unterscheiden, einmal im Berufsleben. Da profitiert man zum Beispiel von einem zusätzlichen Urlaubsanspruch, von einer Arbeitswoche und einem besonderen Kündigungsschutz unter Beteiligung der Integrationsämter und noch verschiedene anderen Dinge, also Freistellung von Mehrarbeit und solche Sachen. Mhm. Bei uns kommen aber natürlich regelmäßig Leute ins Spiel oder kommen zu uns, die Hilfe suchen, wenn es so in Richtung Ende des Erwerbslebens geht. Denn ein ganz wesentlicher Vorteil des Grades der Behinderung von 50 ist, dass man die Altersrente für schwerbehinderte Menschen potenziell in Anspruch nehmen kann. Man muss auch noch 35 Jahre Wartezeit haben, aber wichtig ist halt natürlich Grad der Behinderung von 50.
Du meinst 35 Jahre eingezahlt haben oder?
Ja, die Wartezeiten sind, genau, also unter anderem eingezahlt haben. Da können aber auch noch andere Wartezeiten dazukommen, die sind im Rentenrecht so ein bisschen gestaffelt.
Ne? Also ich muss nicht 35 Jahre eingezahlt haben, aber es gibt einen Zeitraum von 35 Jahren, den man sich anschaut und der muss gegeben sein, ja.
Genau. Da kommen verschiedene versicherungsrechtliche Zeiten in Betracht. Das ist aber eher dann so eine rentenrechtliche Überprüfung, wo man ins Detail gehen muss. Ganz viele Leute erfüllen diese 35 Jahre. Ne, da kommen auch Berücksichtigungszeiten ins Spiel. Also das ist nicht so das Problem. Das eigentliche Problem, diese Rente zu bekommen, ist bei uns im Wesentlichen den Grad der Behinderung von 50 zu erreichen. Und um das mal plastisch zu machen, zum Beispiel jemand, der 1960 geboren wurde, der könnte ja im Rahmen der Regelaltersrente erst mit 66 Jahren und 4 Monaten in Rente gehen. Bei der Schwerbehinderung könnte er schon mit 61 Jahren und 4 Monaten in Rente gehen. Da hätte er zwar allerdings 10,8% Abschlag auf die Rente, aber er könnte halt in Rente gehen. Manchmal ist das ja trotzdem ein Riesenvorteil. Entweder vielleicht, weil das finanziell auch nicht mehr den Riesenunterschied macht und weil man gut klarkommt finanziell. Oder weil eben die gesundheitlichen Voraussetzungen so sind.
Ich wollte gerade sagen, genau, wenn man wirklich nicht mehr kann. Ne?
Genau, dass man sich sozusagen über Krankengeld und Arbeitslosengeld in diese Altersrente für schwerbehinderte Menschen hangelt. Und Ohne Abschlag ist das möglich, jetzt im Beispiel eines 1960 Geborenen mit 64 Jahren und 4 Monaten, die Altersrente und für schwerbehinderte Menschen. Dabei muss man immer zugrunde legen, dass wir reden ja dass man pro Monat, indem man früher in Rente geht, 0,3% Abschlag hat. Das heißt, bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen, wenn man jetzt sagt 64 Jahre 4 Monate und 61 Jahre 4 Monate, das sind ja diese 3 Jahre, 36 Monate mal 0,3% sind 10,8% Abschlag. So errechnet sich das. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit 62 Jahren und 4 Monaten in Rente gehen würde, mit der Altersrente für schwerbehinderte Menschen, dann wäre es halt 12 Monate weniger, also sind es halt dann 7,2% Abschlag. Ne? Aber so errechnet sich das.
Und diese Behinderungsgrade, die können sich ja sozusagen auch wieder verbessern, oder? Wenn es neue Prüfungen gibt, also die sind doch grundsätzlich, glaube ich, befristet. Also wenn ich jetzt eine Krebserkrankung hätte, die dann geheilt ist, Brustkrebs oder so.
Also da muss man unterscheiden. Grundsätzlich die Bescheide über einen Grad der Behinderung sind nie befristet. Nie. Also das ist eine behördliche Entscheidung, die erstmal auf Dauer ausgelegt ist. Aber die Ausweise, was ja das Nachweispapier darüber ist, dass eine solche Behinderung von 50 oder mehr vorliegt, die können befristet sein. Ach so. Und dann ist häufig eine Nachprüfung vorgesehen. Und wo du gerade Krebserkrankungen ansprichst, da gibt es das sogenannte Stadium der Heilungsbewährung. Zum Beispiel werden dann 5 Jahre abgewartet, nachdem die Krebsdiagnose gestellt wurde und derjenige dann den Grad der Behinderung erhalten hat. Und dann schaut man nach 5 Jahren, hat es sich verbessert, ist es weg, ist kein Rezidiv, also aufgetreten, ist es nicht wiedergekehrt. Und dann wird ja zum Teil auch wirklich gnadenlos gekürzt und dann werden dabei auch ganz viele Dinge auch übersehen. Ja, also eine Krebserkrankung geht ja auch mit anderen Dingen einher, zum Beispiel mit psychischen Beeinträchtigungen, die dann vielleicht auch bleiben, allein weil man die Angst hat, dass es wiederkommt. Oder auch mit körperlichen Beeinträchtigungen, siehe betroffene Lymphen oder so. Und das ist dann Betroffenheit der Arme und was auch immer. Also das kann ja eine ganze Vielzahl von Problemen mit sich bringen.
Ja, gerade jetzt auch im Zusammenhang mit Corona sprechen wir ja auch immer wieder jetzt von Langzeitschäden und so weiter, dass man sagt, sie sind ja eigentlich wieder gesund, aber dann doch auch nicht so ganz.
Genau, das ist ja in dem Fall genau diese Long-Covid, wie man es so nennt. Ja. Wie gesagt, kommt immer darauf an, was ist tatsächlich vorhanden, ist es auch auf gewisse Zeit vorhanden und dann ist das auch entsprechend zu bewerten.
Also wenn ich jetzt, um nochmal darauf zurückzukommen, mit Hilfe des SOVDs Widerspruch einlege, du sagst, der ist oft von Erfolg gekrönt, wenn nicht, was mache ich denn dann?
Also grundsätzlich ist es ja so, wenn wir den Widerspruch einlegen und begründet haben, dann geht das Ganze zur Ausgangsbehörde wieder, die den ursprünglichen Bescheid erlassen hat. Und die haben dann genommen 3 Möglichkeiten. Entweder können sie sagen, okay, das ist die Begründung ist stichhaltig, wir helfen ab. Und dann wird ein höherer Grad der Behinderung und vielleicht auch der, den man haben möchte, bewilligt. Das ist ein sogenannter Abhilfebescheid. Und dann kann man den Widerspruch für erledigt erklären und dann hat man das erfolgreiche Ergebnis. Zweite Variante ist, dass sie natürlich weiter ermitteln, eventuell auch durch ein Gutachten. Wie gesagt, passiert höchst selten, auch im Widerspruchsverfahren. Dritte Variante ist, dass sie sagen, nee, wir bleiben bei unserer Einschätzung und helfen dem Widerspruch nicht ab. Dann geht das Ganze zur Aufsichtsbehörde, das ist die Bezirksregierung in Münster in Nordrhein-Westfalen und die erteilt dann im Zweifel oder weit überwiegend dann den Widerspruchsbescheid. Gegen den kann man sich dann nur mit einer Klage wehren. Das ist aber dann, wie gesagt, für unsere Leute, für unsere Juristen natürlich auch kein Problem. Das ist dann auch, den Schritt kann man auch unproblematisch gehen.
Also im Zusammenhang mit der Frage, ob ich es schaffe, in die Rente zu kommen, glaube ich, ist es dann ganz sinnvoll, diesen Weg noch zu gehen, um sozusagen eine negative, für mich negative Entscheidung herauszuzögern, bis ich dann letztendlich dann doch in der Rente lande. Ist das so?
Also das gibt es auch. Das sind Fälle, in denen schon mal ein Grad der Behinderung von 50 festgestellt wurde, 50 oder mehr. Man also die Schwerbehinderteneigenschaft innehat. Die braucht man ja als Voraussetzung für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Behörde dann sagt, also wir prüfen das Ganze und kommen zu dem, also wir machen eine Nachprüfung, es werden wieder alle Ärzte angeschrieben. Die Ärzte geben die Befundberichte ab und die Behörde sagt, nee, ist tatsächlich besser geworden. Das heißt, es gibt dann erstmal eine Anhörung der Behörde. Wir beabsichtigen, lieber Adressat, also lieber Bürger, den Grad der Behinderung zu reduzieren. Wenn du innerhalb von 4 Wochen dich nicht äußerst, dann werden wir das auch tun in Bescheidform. Und gerade dann, wenn es kurz vor der Rente steht, ist es natürlich wichtig, sich da zu wehren, denn man hat die schwerbehindernde Eigenschaft. Und die bleibt auch bestehen, solange ein bestandskräftiger Bescheid in der Welt ist, nämlich der mit 50 und drüber. Und wenn man einen negativen Bescheid, mit dem das aberkannt wird, bestandskräftig werden lässt, das ist dann der Fall, wenn die Widerspruchsfrist abgelaufen ist. Man hat ja 1 Monat Zeit nach Bekanntgabe des Widerspruchs, das heißt Zugang, Widerspruch einzulegen. Und wenn man das dann verstreichen lässt, dann ist dieser Bescheid bestandskräftig und es steht einem auch nicht mehr der Ausweis zu und die Schwerbehinderteneigenschaft ist weg.
Das ist so, als wenn ich von der rettenden Eisscholle runtergehüpft wäre, ne?
Ja, so ungefähr, genau. So, ja, so sieht's aus. Deshalb muss man da.
Das nicht rechtskräftig werden lassen. Das
genau, nicht rechtskräftig werden lassen und da auf jeden Fall zur Wehr setzen, zumal wir ja feststellen, dass viele Bescheide da auch angreifbar sind und am Ende vielleicht auch in einem Klageverfahren man dann doch noch zu seinem Recht kommt und eben den Grad der Behinderung behält. Der hätte einem dann die ganze Zeit schon zugestanden und die Behörde wollte ihn mitunter dann wegnehmen. Und das ist halt, da muss man sich gegen zur Wehr setzen, weil gerade im Hinblick auf die Altersrente für schwerbehinderte Menschen, da verschenkt man natürlich viel Geld. Und das sollte man nicht tun.
Mhm. Gibt's denn Besonderheiten in den Verfahren bei der Schwerbehinderung?
Ja, das ist also zum einen, wie gesagt, bei dieser Reduzierung muss man aufpassen, wenn die Behörde von selbst aus die Sache nachprüft. Mhm. Das kann sie jederzeit machen. Also auch, also prinzipiell ist es natürlich unwahrscheinlich, wenn ein Bescheid erteilt wurde und ein Ausweis auf Dauer ausgestellt wurde, kein befristeter Ausweis, dann wird die Akte meistens irgendwie eingelagert und die kommt nicht mehr zum Vorschein. Wenn aber ein befristeter Ausweis ausgestellt wurde, dann kann man sich eigentlich schon darauf verlassen, dass irgendwann mal nachgeprüft wird und dann eben dieses Prozedere durchlaufen wird. Und so kann die Behörde da selber tätig werden und die Sachen überprüfen. Das kann sie aber prinzipiell immer. Und man selber kann natürlich auch schlafende Hunde wecken, indem man, wenn man schon einen entsprechenden Grad der Behinderung hat und Merkzeichen, indem man sagt, ach, ich möchte aber den höheren Grad der Behinderung haben oder noch ein Merkzeichen dazu, was mir bisher nicht gewährt wurde.
Dann löse ich damit vielleicht eine neue Prüfung aus.
Genau, weil natürlich alles wieder auf den Prüfstand kommt. Und da sollte man sehr vorsichtig sein und da sollte man sich auch im Vorhinein Rechtsrat holen, auch beim SOVD NRW.
Super, und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Fragen habt, schreibt uns gerne an über pressestelle@sovd-nrw.de oder auch über Facebook, Twitter, Instagram. Wir sind ja überall für euch erreichbar und dann würden wir da bei euren Themen auch gerne nochmal nachhaken und dieses Thema nochmal aufgreifen. Herzlichen Dank für heute und bis zum nächsten Mal.